Profil. Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Heute mit einer Folge zum Terrorangriff in Israel und die Folgen, die jetzt auch in Österreich spürbar werden. Mein Name ist Philipp Dulle und mit mir im Podcast-Studio ist Robert Dreichler, Leiter der Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur. Hallo Robert.
Hallo Philipp.
Und Clemens Neuhold aus der Innenpolitik. Hallo Clemens.
Hallo Philipp, schönen guten Tag.
Lieber Robert, ich fange mal mit dir an und den Folgen, die dieser Terrorangriff auf Israel hat. Wir haben ja am Montag schon in einer Sonderfolge unseres Podcasts gesprochen. Wie hat sich denn jetzt die Lage nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober eigentlich verändert? Also, oder konnten sich die Einsatzkräfte mittlerweile schon einen Überblick über das Geschehen machen?
In den vergangenen Tagen ist jetzt zunächst mal klar geworden, das unfassbare Ausmaß dieses perversen Anschlags. Und Anschlag beschreibt das eigentlich nur sehr ungenügend. Es hat sich offenbar um ungefähr 1000 Hamas-Terroristen gehandelt, die Gegend angrenzend an den Gazastreifen überfallen haben, die Familien in ihren Wohnungen ermordet haben, die Geiseln mitgenommen haben, Frauen mitgenommen haben in den Gazastreifen. Das hat man jetzt so langsam im Detail erst erkennen können, was da alles passiert ist. Und jede neue Geschichte bringt neue, wirklich grausame Details. Die Lage hat sich jetzt insofern natürlich geändert, als diese Hamas-Terroristen offensichtlich alle getötet wurden. Es dürfte sich eben ungefähr um 1000 Leute gehandelt haben. Damit ist der Angriff jetzt zunächst mal vorbei. Israel hat die Kontrolle wieder, auch die Kontrolle über den Grenzzaun, der ja durchbrochen worden war, so sind die herausgekommen. Es ist jetzt zumindest mal sichergestellt, dass niemand mehr über den Zaun kommen kann.
Die große Frage seit Samstag und die wir auch am Montag in unserem Podcast besprochen haben, war ja, wie so ein groß angelegter Terroranschlag überhaupt gelingen konnte. Gibt es dazu jetzt schon gesicherte Informationen?
Es gibt zumindest einige Informationen, die langsam ein Bild zeichnen. Einerseits dürften die israelischen Behörden, auch die Nachrichtendienste, die Gefahr gänzlich unterschätzt haben, weil sie dachten, dass derzeit die Hamas kein Interesse daran hat, eine Eskalation vorzubereiten und durchzuführen. Man hat immer wieder auch Gespräche abgehört von Hamas-Leuten, und aus denen ist hervorgegangen, dass sie nichts planen. Man hört sich das jetzt alles nochmal an, und um herauszufinden, ob das tatsächlich einfach theatralisch geführte Gespräche waren, die dazu gedacht waren, um Israel in die Irre zu führen. Und die nächste Etappe war, dass die Hamas sehr gezielt die automatische Grenzschutzanlage ausgeschaltet hat, indem sie mit Drohnen etwa die Kameras ausgeschaltet haben und die wiederum verbunden sind auch mit automatischen Waffen, und damit waren all diese automatisierten Sicherheitsvorkehrungen weg, und die konnten dann ab da eigentlich relativ leicht mit Bulldozern Löcher in den Zaun fahren.
Jetzt ist ja die Antwort Israels gleich am Samstag, gab es einen Gegenschlag, und seitdem an. Aber wird es jetzt in weiterer Folge auch zu einer Bodenoffensive in Gaza kommen?
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Reaktion angekündigt, wie man sie noch nie gesehen hat. Und es wurden Panzer und Truppen entlang der Grenze schon mal aufgefahren. Man wartet jetzt auf eine Bodenoffensive. Das große Problem besteht darin, ein New York Times Kommentator hat es so beschrieben, man muss rausfinden, was ist es, was der Feind von einem will, und dann überlegen, ob man das Gegenteil machen kann. Das heißt, die Hamas hat mit diesem Anschlag genau das provoziert. Die Hamas rechnet mit einer Bodenoffensive, und die Hamas weiß natürlich, dass die militärische Überlegenheit, die Israel hat, in einem Häuserkampf in Gaza-Stadt oder in Khan Yunis, in diesen Städten oder Flüchtlingslagern in Gaza, am wenigsten zum Tragen kommt. Und dass die israelischen Streitkräfte dann Gefahr laufen, relativ rasch stecken zu bleiben und zwar Haus für Haus sich vorarbeiten können, aber dann geht das sehr langsam und irgendwann dann nach ein paar Wochen haben sie das zwar erreicht, aber gleichzeitig verkündet dann die Hamas am Ende, wir haben der Offensive wieder mal standgehalten. Und damit ist der Effekt eigentlich der, den die Hamas sich wünscht, nämlich sagen zu können, wir haben dieser größten Armee in der Region wieder einmal getrotzt. Und das muss Israel verhindern. Das ist eine unglaublich schwere Entscheidung.
Was mich auch noch interessiert, vielleicht können wir da auch darüber reden, dass jetzt natürlich erwartbar ist, dass jetzt der Fokus, der jetzt die letzten Tage auf dem Terror war und den Opfern auf israelischer Seite, dass der Fokus natürlich auch jetzt immer mehr rückt auf palästinensische Opfer. Und da wissen wir aus früheren Anschlägen, Gegenschlägen, dass dann schneller mal das auch dreht und dann auch Israel da unter Druck kommt. Wie schätzt du das eigentlich, wie schätzt du das ein, wie wird das dieses Mal laufen? Wie lange wird noch ganz klar in einer Mehrheit die Meinung sein, jetzt muss da voll reingefahren werden?
Das ist immer schwierig, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es im Westen länger gelingen wird, aber in arabischen Staaten wird das natürlich möglicherweise sehr rasch kippen. Und das ist ein Kalkül der Hamas, dass jetzt jegliche militärische Operation in Gaza seitens Israel dazu führen kann, dass in der arabischen Welt man sich doch wieder abwendet von Israel und dass etwa der Versuch, eine Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien und Israel zu erreichen, dadurch torpediert werden kann. Und auch das ist ein Ziel. Und wenn die Hamas diese Ziele erreichen kann, also wenn sie einerseits sagen kann, wir haben der Armee getrotzt und andererseits sagen kann, wir sind es wieder mal die diese aus ihrer Sicht verhassten Friedensabkommen torpedieren, dann verschafft man der Hamas Erfolge und das will man natürlich auf jeden Fall verhindern.
Aber da gibt es jetzt nicht wirklich eine neue Strategie, wie man damit umgehen kann, weil ja am Schluss wird ja immer aufgerechnet, wie viel Opfer auf israelischer Seite und wie viel auf palästinensischer Seite und das ist dann immer mal 10, 20 Mal so hoch und damit wird das wieder dann verrelativiert sozusagen. Siehst du da einen Weg, dass sie dieses Mal zielgenauer operieren auf wirklich Terroristen?
Es wird zumindest nicht möglich sein, zu verhindern, dass das propagandistisch missbraucht wird. Also dass es werden viele, viele Leute, viele Institutionen versuchen, Israel da anzupatzen bei allem, was passiert. Wir Medien, also ernsthafte Medien, werden versuchen zu erklären, was passiert, warum es passiert, wie das zu lesen ist. Aber ich weiß nicht, von Social Media angefangen oder auch auf arabischen Propaganda-Webseiten ist es natürlich unmöglich.
Clemens, ich würde gern zu dir mal schwenken. Du recherchierst ja aus Sicht der Innenpolitik auch zu dem Thema. Der Terrorangriff in Israel, der hat natürlich auch weltweite Auswirkungen. Wie sehr hat sich eigentlich der Nahostkonflikt, der jetzt mit diesem Terroranschlag doch auch irgendwie eine Zäsur erlebt hat, wie hat diese Zäsur auch die österreichische Innenpolitik schon vielleicht zum Gutteil verändert?
Also rein auf der politischen Seite, auf der parteipolitischen Seite gab es einen ganz, ganz seltenen überparteilichen Konsens, wo das wirklich in einer gemeinsamen Deklaration, wenn man es so nennen will, verurteilt wurde. Also einen hundertprozentigen Schulterschluss von FPÖ bis SPÖ, Van der Bellen, also wirklich alle Parlamentsparteien stehen da wirklich geeint und wären auch der historischen Rolle Österreichs und Schuld und Erinnerungskultur Österreichs, also voll gerecht. Was aber innenpolitisch uns sehr lange noch beschäftigen wird und auch vor allem journalistisch, ist so eine Art zweite Schockwelle, wie ich es nennen möchte, nach der Schockwelle über den Terror. Und zwar das Ausmaß des muslimischen Antisemitismus, also des eines Antisemitismus, der jetzt nicht dieser historische Holocaust-Antisemitismus ist, den wir unter Antisemitismus sofort verstehen, sondern der Anti-Israel-Hass, den man, wenn man in einem arabischen Land aufwächst, wo sehr viel bildungsferne Schichten auch sind, mit der Muttermilch aufnimmt, dass Israel der Feind ist, dass Israel keine Existenzberechtigung hat, dass Israel an sehr viel Unheil in der Region schuld ist. Und das haben natürlich viele Menschen, die zu uns gekommen sind aus dem arabischen Raum, aus Syrien, haben das natürlich, dieses Gedankengut auch mitgebracht. Und das wird jetzt teilweise sichtbar. Das wird durch Videos sichtbar, wo eine Frau gefragt wird mit Kopftuch. Ich zitiere ein Beispiel aus Deutschland, aber ich glaube, da würde man in Österreich auch finden. Dann sagt, ja, ich finde das gut, dass Israel angegriffen wurde. Hamas ist super, wir haben daheim gefeiert. Das ist natürlich für einen Deutschen, für einen Österreicher, ist du fallst aus allen Wolken und denkst, das ist unfassbar. Und es ist natürlich sofort eine totale Gegenreaktion gegen diese Community. Jetzt ist es natürlich wieder die besondere Herausforderung, ein bisschen zu differenzieren, was schwer zu differenzieren ist, der historische Antisemitismus, der Anti-Israel-Antisemitismus. Es gibt nämlich viele Überschneidungen auch dort. Es gibt Gott sei Dank Studien, es gibt Menschen, die sich da auskennen und mit denen reden wir, die durchleuchten wir. Ich bringe nur ein Beispiel, es gab eine aktuelle Studie, da kam zum Beispiel raus, dass auf die Frage, wurde Judenverfolgung oder Konzentrationslager, wird das übertrieben dargestellt. Da sagen 11% der autochthonen Österreicher, also ohne Wurzeln im türkischen oder arabischen Raum, sagen 11%, ja, das wird übertrieben dargestellt. Unter der repräsentativen Untergruppe der arabischstämmigen und türkischstämmigen Menschen in Österreich sehen das 40% so. Und da war auch markant, dass das nicht Leute sind, die seit ein paar Jahren hier sind. Das sind Leute, die seit hier geboren sind oder seit 20, 30, 40 Jahren hier sind. Also das wird uns noch beschäftigen. Es sollte uns auch beschäftigen. Also man sollte jetzt nicht den Fehler machen und so sagen, okay, große Aufregung, Empörung, dann läuft wieder alles so weiter. In den sogenannten Brennpunktschulen sollen halt die Kinder dann diskutieren, sollen dann halt sagen, was weiß ich, was auch schon vorgekommen ist, Jude als Schimpfwort nehmen. Also es geht wirklich auch so weit, oder dass die Israel mit dem Zirkel aus der Schullandkarte geritzt wird und so weiter. Das sind Dinge, die erleben Lehrer. Das sind Dinge, über die sollten wir jetzt verstärkt reden, und das passiert auch offenbar. Aber die Frage ist, wie lange das passiert. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, weil man muss sich schon Gedanken machen, das ist vielleicht der letzte Satz dazu, und dass man, wenn es jetzt heftiger wird, wenn der palästinensische Blutzoll auch deutlich steigen wird und sich das immer mehr hochschaukelt, vielleicht, wir können nicht ausschließen, dass auch andere Länder da einsteigen, müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie jüdisches Leben, auch wie sicher weiter jüdisches Leben ist.
Ein wichtiger Aspekt, wir zeichnen ja heute am Mittwoch zu Mittag auf. Es wird heute in Wien, organisiert von der israelitischen Kultusgemeinde Gedacht in Wien. Zeitgleich gibt es aber auch eine pro-palästinensische Demo in Wien, das ist gar nicht weit voneinander entfernt.
850 Meter stand, wurde ausgerechnet.
850 Meter. Weiß man schon, wer da demonstrieren wird bei dieser pro-palästinensischen Demo?
Die gute Nachricht, es sind jetzt nicht Tausende, wie ich schon angesprochen habe, Syrer, die seit der Flüchtlingswelle 2015 zu uns kamen, oder türkische Vereine, die da mitlaufen, was quasi das totale Integrationsversagen untermauern würde. Nein, es sind zum großen Teil, ich würde mal sagen, Altlinke. Also das sind so versprengte Kommunisten. Es sind teilweise neuere Organisationen, die nennen sich BDS, über die weißt du sehr, sehr gut Bescheid, Robert. Das sind die, die quasi verurteilen, die sagen, man darf nichts importieren, was aus Regionen produziert wird, aus den besetzten Gebieten wird. Also die so quasi ein bisschen einen Wirtschaftsboykott gegen die Besatzungsmacht Israel, was sie alle vereint, ist eben dieses antikapitalistische, antikolonialistische und aus ihrer Sicht auch antirassistische Apartheidsregime, ich zitiere Israel. Also die haben sich da wirklich Jahre, Jahrzehnte massiv auf eine Seite geschlagen, wo sie dann halt wirklich mit Islamisten zusammentreffen und gemeinsame Sache machen. Aber bei der Demo selbst, also ich erwarte jetzt nicht tausende muslimische Mitbürger dort aufmarschieren, sondern eher Leute, die das auch, was man dazu sagen mag, schon öfters gemacht haben, also regelmäßig auch demonstrieren für.
Werden da die von diesen Menschen die Taten, die jetzt passiert sind, verurteilt?
Sie werden relativiert durch das, was den Palästinensern passiert. Und das ist der große Schock, dass nicht eindeutig gesagt wird, da haben Terroristen Israel angegriffen, sondern der Angriff, die Hamas wird als Teil des Widerstands bezeichnet. Ja. Mhm.
Ich meine, das ist die große Frage, jetzt finden diese Gedenkveranstaltungen statt. Du hast gesagt, 850 Meter liegen da nur daneben, dann vor dem Stephansdom die pro-palästinensische Demo. Kann so eine Demo dann auch aufgelöst werden, wenn es da zu Verherrlichungen kommen
muss
kann?
Sie. Also wenn dort verbotene Symbole gezeigt wird, wenn dort wer schreit, was in Sydney angeblich passiert ist, die Juden ins Gas, das wurde dort wirklich, also da gibt es Videos, wo das, da wurden nämlich Übersetzer waren da dabei und das ist ja, ich habe es jetzt nicht final bestätigt, aber es soll passiert sein. Also wenn sowas gerufen wird, muss die Polizei auflösen. Sie konnte es aber im Vorfeld nicht verbieten, weil das Demonstrationsrecht einfach ein hohes Gut ist, eines der Grundfesten der Demokratie. Und deswegen findet diese Demo statt. Nur die Tatsache, dass man es zeitgleich stattfinden lässt, ist natürlich eine unglaubliche Provokation.
Wie kann sich da die Polizei überhaupt darauf vorbereiten?
Ja, also da habe ich keine Sorgen. Die sind so Demo geübt. Da glaube ich. Und ich schätze es nicht sehr groß dimensioniert und sehr gewaltbereit ein auf der pro-palästinensischen Seite. Also.
Und schon gar nicht auf der anderen.
Und schon gar nicht, natürlich schon gar nicht auf der anderen. Also auch da werden, glaube ich, nicht ein paar Leute dann am Stephansplatz gehen. Aber es ist natürlich, vielleicht, wir müssen auch, ich bin froh, wenn der Freitag friedlich vorbeigeht. Freitag ist Freitagsgebet. Es gab angeblich, ich weiß nicht, ob du diese Informationen auch schon hattest, Aufrufe der Hamas, dass man am Freitag weltweit auch jüdische Geschäfte und so weiter attackiert. Das erinnert auch ein bisschen an die Methoden des Islamischen Staates, des IS. Also quasi, dass man hofft, dass einzelne einsame Wölfe da aus Eigeninitiative dann etwas unternehmen und für Chaos sorgen. Ja. Also da ist jetzt gerade sehr, sehr viel.
Aber also das soll Terror verbreiten, das soll Angst verbreiten und es deutet jetzt überhaupt nichts darauf hin, dass da in Österreich, dass die irgendwelche Schläfer haben oder dergleichen. Also würde ich jetzt mal keine Angst verbreiten wollen. Ja.
Lieber Clemens, lieber Robert, vielen Dank für diese aktuelle Einschätzung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie merken, es ist alles, die Lage ist volatil, es kann sich alles ändern. Die Demos finden heute statt. Robert, Clemens, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Was plant ihr für die kommende Profilausgabe zu dem Thema?
Das wird eine sehr große Coverstrecke werden. Wir haben mit Leuten gesprochen, die direkt betroffen waren von den Terroranschlägen, etwa mit einem Familienvater, der mit seiner Familie in dem Safe Room war und dort gerettet werden musste. Leider auch mit einer Frau, deren Cousine verschwunden ist, die mutmaßlich als Geisel festgehalten wird. Es sind schreckliche Geschichten, aber die erzählt werden müssen. Und je nachdem, was jetzt noch passiert in den nächsten 2-3 Tagen, werden wir natürlich auch das berichten.
Und ich werde mich dem Komplex widmen, den ich mich schon angesprochen habe, den pro-palästinensischen Szene, dem Antisemitismus, dem versteckten auch muslimischen, den Umgang in Schulen und so weiter, diesem Komplex. Und ja, ich freue mich auch auf die Strecke vom Robert schon sehr, weil der Robert ein erfahrener Außenpolitik-Redakteur ist, der das eine oder andere Mal das Vergnügen schon hatte, mit Hamas-Führern zusammenzusitzen und sich dann gedacht hat, naja, wie sicher bin ich jetzt? Also wann könnte da eine gezielte Bombe ins Gespräch platzen? Aber hat es überstanden und hat natürlich ein geballtes Wissen. Also ja, von dem her.
Heute Gott sei Dank hier im Podcast-Studio.
Interviews mit Hamas-Führern sind im Moment nicht möglich.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und bis zur nächsten Ausgabe am kommenden Mittwoch.
Mehr zum Thema auf Profil.at.